Und dann bisschen leiser kriegen wir hin. So, jetzt passt's, ne? Ja. Und dann ist man halt immer wieder vor Gott und fragt, na, was soll's denn sein? Und Gott erinnerte mich daran, ich soll über die Bergpredigt predigen. Ich muss dazu sagen, jeder von uns kennt die Bergpredigt, oder? Die meisten wissen sogar, wo sie steht, ja? So. Aber ich habe gemerkt, ich habe noch nie in meinem Leben über die Bergpredigt gesprochen. Da wusste ich jetzt nicht, ob ich begeistert sein soll oder nicht. Denn auch wir Prediger schöpfen ja gerne aus Erfahrung von dem, was wir schon kennen und was, naja, uns leicht von den Lippen geht oder sonst was. Und dann sagt Gott, Bergpredigt. Das Einzige, was mir Hoffnung gemacht hat, war, ich erinnere mich, dass ich als 16-Jähriger mal über die Bergpredigt nachgedacht habe und danach ein wunderbares Erlebnis mit Gott hatte. Und dann sage ich, dann kann es ja nicht so schlimm sein, über die Bergpredigt zu sprechen. Und ich habe mir gedacht, ich bin erst nächsten Sonntag wieder bei euch. Vielleicht ist das ganz gut, weil die Bergpredigt ist ja so ein gewaltiges Teil und könnte ja wahrscheinlich ein Jahr lang drüber predigen oder sonst was. Da steckt ja unendlich viel drinnen. Also heute predige ich auf jeden Fall über die Bergpredigt und so Gott will auch das nächste Mal. Schauen wir. Ja? Was steckt denn alles in den Bergpredigten drinnen? Die Seligpreisungen, die goldene Regel, das Vaterunser, alles so Dinge, die wir kennen, alles aus der Bergpredigt, alles doch richtig tolle Sachen. Lasst mich das mal so ausdrücken, alles Kernstücke des Christentums, oder? Was wären wir ohne Vaterunser? Ja? Kernstücke des Christentums. Und in der goldenen Regel fasst Jesus mit einem einzigen Satz, und der ist sogar noch kurz, das komplette Alte Testament zusammen, die ganzen Gesetze, alles, ja? Boah! Naja, und dann ist Jesus da und ist am Nordufer vom See Genezareth und dann sieht er diese riesen Menschenmenge, die ja immer ihm nachgelaufen ist. Muss ja wahnsinnig gewesen sein, immer so viele Menschen um sich zu haben. Ja. Prominente sagen, das Schlimmste, was ist, wenn ich immer Menschen um mich herum haben muss. Nie Ruhe, nie allein sein, nie Privatsphäre. Weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie das ist, wenn du nie Privatsphäre hast. Jedes Mal, wenn du Beine hochlegst, kommt ein Paparazzi, macht Klick, ja, so. Also ich stelle mir das schlimm vor. Und Jesus hatte das alles nicht, diese Privatsphäre. Der war irgendwo und plötzlich waren hunderte, tausende, zehntausende Leute um ihn herum. Und ja, und so war es da halt auch am Nordufer vom See Genezareth. Und dann, als er die ganze Menge sah, dann ist er ein bisschen hochgestiegen, den Berg. Und dann hat er sich wahrscheinlich hingesetzt oder hingestellt und dann hat er die Bergpredigt gehalten. Was für eine Predigt, was für eine Bedeutung. Bis heute. Sie enthält natürlich Handlungsweisen für uns und Handlungsweisen für ein christliches, ethisches Leben. Deswegen hat sie auch Einklang gefunden. Deswegen auch Leute, die die Bibel so skeptisch sehen oder so, die Bergpredigt ist für viele so ein Wegweiser. Mahatma Gandhi hat sie benutzt, um Indien ganz gewaltfrei von den Engländern zu befreien. Und der Politiker in Amerika, Martin Luther King, hat sie benutzt, um für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß in Amerika zu kämpfen. Die Christen in der DDR haben sie benutzt für eine friedliche Revolution. Also wir sehen, da steckt auch politische Brisanz dahinter in dieser Bergpredigt. Die wird auch benutzt. Sie bietet allerdings auch sehr, sehr viel Raum, auch für Diskussionen. Und ich glaube, kein Text hat die Weltgeschichte so beeindruckt wie diese zwei Kapitel oder drei Kapitel, Matthäus 5, 6 und 7. Oder auch Auszüge aus der Bergpredigt, die wir in Lukas 6 ab 20 bis 49 nachlesen können. Aber gucken wir uns mal an, Matthäus, der ja den Schwerpunkt der Bergpredigt mitgeteilt hat. Drei ganze Kapitel. Wer war Matthäus? Ein junger Mann. Ein junger Mann voller Sehnsüchte. Von was träumen junge Menschen? Von einer hübschen Frau, vom schnellen Auto, vom vielen Geld. Das sind doch so die Wünsche. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, der Matthäus hatte auch alle diese Wünsche. Ja, wie kriegt man jetzt in einer Umgebung, die vielleicht nicht dafür geschaffen ist, schnell reich zu werden, trotzdem Geld? Naja, es gibt schon die eine oder andere Möglichkeit. Da muss man sich vielleicht aber auch ein bisschen verbiegen. Und so hat der Matthäus angefangen, mit dem Feind zu paktieren, mit den Römern. Man hat sich als Zöllner ausbilden lassen. An den Feind Steuern zu zahlen. Juden und Geld ist eine ganz besondere Geschichte. Wenn dann einer kommt und sagt, ich nehme dir dein Geld und gebe es dem Feind, dann könnt ihr euch vorstellen, wie man solche Leute gehasst hat. Und Matthäus, ganz interessant, geht diesen Weg. Aber nirgendwo in der Bibel wird uns berichtet, dass er darüber glücklich war. Macht Reichtum nicht glücklich? Na, das eine oder andere Mal hätte ich mir schon mehr Geld in meinem Portemonnaie gewünscht, oder? So, ich hätte wahrscheinlich dann auch mehr gelächelt. Und der Matthäus, wisst ihr, dass von Matthäus nur 5-mal im Neuen Testament berichtet wird? 5-mal. Und 3-mal davon ist es sogar nur aufgezählt in der Aufzählung, wer Apostel ist. Das heißt, eigentlich, wenn wir diese Aufzählungen weglassen, wird nur 2-mal von ihm berichtet. Trotzdem hat er ein ganzes Buch geschrieben im Neuen Testament. Also, der war trotz seinem Reichtum, trotz seinem Stand in der römischen Gesellschaft, nicht in der jüdischen, nicht so, dass man pausenlos über ihn berichtet hat. Da sitzt er in seinem Zollhaus. Und ich muss euch das vorlesen im Original. Ich finde das nämlich so herzerfrischend. Hört mal zu. Als Jesus die Straße entlang ging, also eine ganz normale alltägliche Situation. Jesus ist unterwegs zum Edeka Brötchen zu holen. Und da geht er die Straße entlang und dann steht da, da sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Das war wohl nicht geplant. Hört sich nicht zumindest so an. Ich gehe mal los und dann sehe ich dich sitzen. Und plötzlich merke ich, da ist ja Sehnsucht in dir. Vielleicht hat der Matthäus schon von Jesus gehört. Gehen wir mal von aus. Denn damals haben alle von Jesus gesprochen. Und Matthäus hat so ganz tief in sich hineingeguckt und sagt, ich wollte reich werden, berühmt werden, angesehen werden. Na, reich war er. Die Bibel sagt, er hat zumindest ein großes eigenes Haus gehabt. Das ist ja schon mal was, ne? So. Und dann merkt er, all das stillt die Sehnsucht nicht. Du kannst nach Hause kommen, merkst, irgendwas fehlt dir, gehst zum Kühlschrank, machst den Kühlschrank auf, oh, noch so ein leckeres Stück vom Braten vom letzten Sonntag drin, oder Eis, ja wunderbar, Eis, noch besser, jetzt im Sommer Eis, vielleicht noch mit so einer schönen Amarena-Kirsche drauf, so mag's ich gern, siehst du, ja, und dann nimmst du das und isst du das und irgendwie, ja, der Bauch ist voll und der Hunger ist gestillt, aber die Sehnsucht nicht unbedingt. Dann setz dich hin, dann machst deine Stereoanlage an und hörst die schönste Musik, was dir auch gerade gefällt, und merkst du es auch nicht. Und was wir merken immer wieder, die Sehnsucht kann nur von Jesus gestillt werden. So, und dann, dass der Sitz, der Matthäus am Zoll da in dem Häuschen, und ich bin sicher, er hat rausgeguckt, denn sein Job war ja, zu gucken, von dem, wem er kassieren kann. Und dann sieht er Jesus kommen. Was denkt er? Ob er mich verurteilt? Ob er mich bemerkt? Ob er mich anspricht? Und Jesus erkennt die Sehnsucht. Lass dir heute Morgen sagen, Jesus kennt deine Sehnsucht. Jesus kennt meine Sehnsucht. Er kennt unsere Sehnsucht. Und was macht er? Sagt nur einen Satz. Komm und folge mir nach. Und der Matthäus, überführt davon, merkt, da ist es. Da kann meine Sehnsucht gestillt werden. Und was macht er? Von einer Sekunde auf die andere gibt er all seine Sicherheiten her. Einen guten Job. Ein Gehalt. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Aber eins weiß er. Der gesagt hat, komm, folge mir nach, der kann meine Sehnsucht stillen. Und deswegen steht er auf und folgt ihm nach. Ich war 16 Jahre alt, als ich einen Mann kennengelernt habe, einen Schwede. Und als wir uns näher gekommen sind, er und seine Frau waren zu Besuch in Deutschland, haben wir so gesprochen, und er sagt, ja, er ist in Schweden Banker und alles. Und er ist nach Deutschland gekommen, um hier ein bisschen zu missionieren. 3 Jahre später habe ich die beiden, ihn und seine Frau, wieder getroffen. Da frage ich, oh, seid ihr wieder in Deutschland? Ja, sagt er, wir sind jetzt ganz hier. Oh, sage ich, als schwedischer Banker hier in Deutschland, das ist ja nicht so gewöhnlich. Nee, sagt er, ich habe meinen Job aufgegeben, wir haben unser Haus verkauft. Und wir sind nach Deutschland gezogen, wir haben kein Einkommen, weil wir vertrauen Jesus, dass er uns führt. Er hat gesagt, wir sollen hier für ihn missionieren. Das ist Glaube. Das ist Sehnsucht, die sich erfüllt. Ja? Wenn wir dem Ruf Gottes folgen, mein eigener Papa, sich hochgearbeitet, nach 4 Jahren Volksschule hat es geschafft, seinen Bäckermeister zu machen. Und sein Lehrherr hat gesagt, so, wir sind alt, hier kannst du die Bäckerei übernehmen, wir verpachten sie dir. Und der Pachtvertrag lag da auf dem Schreibtisch, Papa musste nur noch unterschreiben. Aber irgendwie merkte er, das füllt meine Sehnsucht nicht aus. Du kannst dich hocharbeiten, du kannst was erreichen im Leben, du kannst angesehen sein und trotzdem gibt es etwas, das deine Sehnsucht nicht ausfüllt. Und Papa und Mama haben über diesen Vertrag gebetet und dann plötzlich kriegt dieser Mann, dieser einfache Mann den Impuls, er soll umziehen, 300 Kilometer weiter und als Gemeindeleiter eine Gemeinde unternehmen. Der hat das nie gelernt, Gemeinde. Der Bäcker gelernt. Aber er merkte, wenn ich dem Ruf Gottes folge, wird meine Sehnsucht gestillt. Dann sind sie umgezogen. 2 Kinder waren schon da. 5 sind danach noch gekommen. Weißt du, von was sie gelebt haben? Schweine haben sie gezüchtet. Und vom Erlös der Schweine haben sie die Familie ernährt und Reich Gottes gebaut. Mein Vater hat mit eigenen Händen vom Erlös der Schweine Lehm eingekauft und dann mit dem eingekauften Lehm Ziegel hergestellt. Und dann hat er Gemeinde gebaut. 3 Stockwerk hoch für die Familie und 20 Meter lang ein Saal für die Gemeinde. Das war nicht sein Traumjob, weil er war ja Bäcker. Aber Gott sagt, ich will deine Sehnsucht erfüllen. Und innerhalb von wenigen Jahren ist die Gemeinde explodiert. 120 Mitglieder, 16 Außenstellen. Ha. Gott möchte unsere Sehnsucht erfüllen. Die Frage ist, wie glauben wir? Ich habe ja schon manchmal gesagt, dass ich immer wieder bete, Gott, ich möchte heute mit dir was erleben. Wir erzählen das, was wir vor 20 Jahren mit Gott erlebt haben. Das ist ganz weit weg. Manchmal brauchen wir schon Fernglas, um das doch zu erkennen. Merkt ihr? Da war ich vor 3 Wochen in Hennef eingeladen, um ein Seminar zu halten. 2 Wochenenden ging das. Das erste Wochenende war schon vorbei. Und ich habe auch meinen Lohn schon gekriegt, bin nach Hause gefahren und dann hat das Leben zugeschlagen. Wisst ihr, wie das ist, wenn das Leben zuschlägt? Dann kommen die Dinge, die du nicht erwartet hast, ganz plötzlich und unvorhergesehen und auch nicht gerade oft sanft. Naja, bei mir waren es ein paar große Rechnungen, die ganz dringend gezahlt werden mussten, die ich eigentlich erst später erwartet habe. Und so stand ich da und hatte noch 30 Euro in der Tasche und sollte jetzt wieder nach Hennef fahren. Das ist bei Bonn. Hin und zurück 1000 Kilometer. 30 Euro in der Tasche. Da kannst du mehrere Dinge tun. Da kannst du sagen, ich rufe da an und sage, ich kann gerade nicht, wir müssen den zweiten Termin verschieben. Wäre eine Möglichkeit. Du kannst auch sagen, mein lieber Freund, kannst du mir was leihen? Ist auch eine Möglichkeit. Merkt ihr, wir Menschen sind so angelegt, dass wir so gerne alles uns Menschen Mögliche tun, um etwas, das Gott in uns hineingelegt hat, zu erfüllen. Und ich sag zu meiner Frau, ich fahre. Ich fahre einfach los. Und mit den 30 Euro bin ich hingekommen, weil ich ja ein Gasauto fahre, das da so billiger fährt. So habe ich die 30 Euro, hatte dann noch ungefähr so viel in der Tasche, als ich angekommen bin. Bisschen Kleingeld. Und dort hat mich der Unglaube erwischt. Wie komme ich denn jetzt zurück? Ich bin im Glauben hingefahren und dort stehe ich da voller Unglauben, soll ein Seminar halten und habe plötzlich keinen Glauben mehr. Da habe ich meine Tochter, die gerade zu Hause bei uns zu Besuch war, angerufen und gesagt, kannst du nicht mit Mama zur Bank fahren und 50 Euro einzahlen, das wird sofort verbucht, da komme ich wieder zurück. Ich habe meine Sehnsucht nach Sicherheit selbst erfüllt. Und wisst ihr, was passiert ist? Da hat Gott mir ganz liebevoll gesagt, warum hast du dich gesorgt? Und die fanden das Seminar so doll, dass sie zusammengelegt haben, ohne dass ich was wusste, und mir das Dankeschön zusätzlich zu meinem Lohn noch 250 Euro mitgegeben haben. Ich hätte doch nichts tun müssen, außer dass ich sagen soll, Jesus, du versorgst mich. Das war Matthäus. Das war jetzt die Einleitung der Predigt. Da sitzt man. Wisst ihr, was Matthäus bedeutet? Matthäus kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Gabe Gottes. Und nun schauen wir uns mal an, die Berufung von Matthäus wird in Matthäus selbst, in Markus und in Lukas berichtet. Also Johannes war ja ein anderer, hat ja andere Thematik gehabt, so. Aber die drei berichten davon. Markus und Lukas sprechen nicht von Matthäus. Markus und Lukas sprechen von Levi. Wenn du aber die Begebenheiten genau verfolgst und die nebeneinander legst, habe ich gemacht, dann siehst du, es ist wortwörtlich vom selben berichtet. Also kannst du davon ausgehen, es ist nämlich wortwörtlich davor vom selben berichtet und danach, nach der Berufung von dem Levi. Also können wir davon ausgehen, es ist auch derselbe Mann. Wenn drei Leute eine Geschichte haargleich erzählen und nur der Name ist anders, dann können wir davon ausgehen, das war ein Zusatzname. Und genau das, dass es eben heißt, Gabe Gottes, ist doch so wunderschön. Der Mann, der am Zoll saß, hieß Levi. Und Jesus beruft ihn und sagt Matthäus zu ihm. Warum? Er sagt, hey Levi, du bist eine Gabe Gottes, weil du ein Mensch bist, der Sehnsucht nach mir in sich trägt. Und wenn du Sehnsucht nach Jesus in dir trägst, sag ich dir heute, bist du eine Gabe Gottes. Dreh dich mal zum Nachbarn um und sag, hallo, du Gabe Gottes. Das ist das, was Jesus in uns sieht. Eine Gabe Gottes. Der Matthäus sah sich als Sünder. Warum weiß ich das? Alle anderen, wenn sie von Matthäus sprechen, und sei es nur in der Aufzählung der Apostel, sagen Matthäus oder Levi. Nur Matthäus selbst sagt von sich Matthäus der Zöllner. Das wissen wir nur von ihm selbst. Das heißt, das ist sein Eigenbild. Ich, Gerhard, der Sünder. Und die anderen sagen, aber er ist ja begnadigt. Wir lassen den Namen Sünder weg. Sehr gut, ja. So geht Matthäus an die Sache ran. Und wisst ihr, was passiert nach seiner Berufung? Er wird sofort missionarisch tätig. Der öffnet sein großes Haus und er lädt all seine Sünderkollegen ein. Die Bibel sagt, die ganzen Zöllner von Kapernaum sind plötzlich am Abend zu ihm zu Gast. Und die Mädels, denen er nachgestiegen sind. Wir würden vielleicht heute sagen, die leichten Mädels. Die waren auch da. Und die Pharisäer, was macht denn euer Meister? Der verkehrt ja mit den Sündern. Jesus sagt, ist ja klar, die Gesunden brauchen mich nicht. Aber die Kranken brauchen mich nicht. Und da bin ich mittendrin. Und dann finde ich es so, so schön. So schön. Dieser Wunsch von Matthäus, seine Sehnsucht, die gestillt worden ist, auch anderen weiterzugeben, indem er sein Haus gleich aufmacht, die vertieft Jesus. Und Matthäus fängt an, die Reden Jesus mitzuschreiben. Ja, sagst du, ja, hier, Matthäus-Evangelium. Nee. Bevor es das Evangelium von Matthäus gab, das wurde circa 50 nach Christus geschrieben, gab es von Matthäus eine Schrift, die hieß die Fünf Reden Jesu. Und diese Schrift war bekannt. Da gehen Bischöfe aus dem ersten Jahrhundert drauf ein. Die ist leider so heute verloren gegangen in ihren Ursprung. Aber wir entdecken immer wieder Hinweise darauf in der Weltliteratur, in der Bibel selbst und so weiter. Fünf große Reden Jesu. Die erste Rede ist die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Die zweite Predigt ist Die Bergpredigt sagt uns, dass Jesus der neue Gesetzgeber der Gemeinde ist. Lasst uns hineinschauen in die Bergpredigt. Ich komme noch später dazu, also ein bisschen müsst ihr noch Geduld haben mit mir heute. Lasst uns hineinschauen. Was sagt Jesus? Mose hat gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Jetzt kommt Jesus mit seiner neuen Gesetzgebung und sagt, ich sag dir, wenn du eine Frau nur anschaust und ihrer begehrst, hast du die Ehe schon gebrochen. Und. Schaut uns hineinschauen. Total radikal, total neue Gesetzgebung. Da sagt er, Mose hat gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sag dir, wenn dir einer auf die linke Wange schlägt, halt ihm die rechte hin. Ja, was ist das denn? Das ist ja total radikal. Das ist ja total eine andere Gesetzgebung. Das ist ja ein total was anderes, als Mose in dem Gesetz rübergebracht hat. Aber in diesen Worten steckt etwas. Auch eine Sehnsucht nach Frieden. Eine Sehnsucht nach Freiheit. Ihr habt mit uns gesungen, eine tiefe Sehnsucht in mir. Darum geht's. Dann lesen wir in der zweiten Rede, in Kapitel 10, Jesus, der Baumeister seiner Gemeinde. Und er beschreibt Jesus, wie er Boten schickt, um seine Gemeinde zu bauen. Die dritte Rede, Kapitel 13, da sind die Gleichnisse drin versammelt. Die handelt davon, Jesus als Förderer der Gemeinde. Und seine vierte Rede im Kapitel 18, Jesus, wie er Gemeinde organisiert. Ganz toll. Und dann die fünfte Rede, Kapitel 24, 25, Jesus als Vollender seiner Gemeinde, da spricht er über die Wiederkunft. Und da merken wir, wie alles so wunderbar zusammengefaltet ist. So ein wohlgeordnetes Ganzes. Keine Rede wiederholt sich in der anderen. Jeder ist klar abgegrenzt, aber jede baut auf die andere auf, bis eben dahin, dass er sagt, und eines Tages führe ich euch zu mir nach Hause. Wunderbar. Ne? Und Matthäus schreibt mit. Ja, wie ist es denn bei uns? Ich gehe nach Hause vom Gottesdienst und mach schön Mittagessen und Conny fragt mich, was haben Sie denn heute gepredigt? Und ich sag, warte mal. Nee, fällt mir, was war denn das nochmal? Das ist doch unser Leben, oder? Rede ich das so falsch? Bin nur ich so? Passiert uns allen schon mal, kann ja mal passieren, ne? Der Matthäus, dem waren die Worte Jesu so wichtig. Der saß und hat immer geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Weil eine Sehnsucht hatte. Andere sollten die Worte Jesus hören, sollten darin auch ihre Sehnsucht gestillt bekommen. Ich finde das so herrlich. Und so bei Matthäus mit dabei, als Jesus da auf dem Berg stieg. Und jetzt lese ich euch nur mal die Seligpreisungen. Ich predige ja schon eine halbe Stunde, ich muss jetzt langsam aufhören. Aber ich kann ja nicht über die Bergpredigt predigen, um nicht wenigstens ein bisschen davon zu erzählen, oder? Sonst jagt er mich ja gleich raus. Ich lese aus der Übersetzung Das neue Leben. Ich finde die sehr modern und sehr glücklich. Und da steht, und Matthäus schrieb mit, da steht, und das lehrte er sie. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen. Denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Das Himmelreich wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt! Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt dran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Acht Seligpreisungen, damit beginnt er die Bergpredigt. Acht dieser Kernsätze. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Der Luther sagt das anders. Der Luther sagt, glücklich sind die Armen im Geist. Ich glaube, dass das keine sehr glückliche Übersetzung ist, denn die ganze Bibel sagt davon, dass wir in Christus reich werden sollen in unserer Erkenntnis. Nun, was hier steht, kann so übersetzt werden, wenn man im Griechischen den Dativ nur einseitig übersetzt. Aber in diesem Fall ist dieses Wort zweibedeutend und man kann es aus dem Griechischen übersetzen: Glücklich sind die, welche arm sind, arm geworden sind. Ja, wie werde ich denn arm? Indem ich sage, Heiliger Geist, ich weiß, ich kann nichts tun, wirke du in mir und dem Heiligen Geist die Führung überlasse. Und dann nimmt er mir Sachen weg, wie meine Unsicherheit, meine Tochter anzurufen. Dann nimmt er mir Sachen weg, die meine Sehnsucht nicht stillen. Und dann werde ich werde arm. Und dann kommt der Heilige Geist, der ein Gentleman ist, und sagt, weißt du, ich hab da was für dich. Guck mal. Und er gibt uns wieder was. Er gibt uns den Reichtum Gottes zurück. Wir sind arm geworden und der Heilige Geist gibt uns den Reichtum Gottes zurück. Und da erkennen wir, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Was ist denn in mir gut? Könnt ihr doch heulen über mich selbst, wie wenig gut da ist. Ist doch nichts da. Aber ich darf ihm meinen Sechser geben und krieg sein Reichtum wieder. Hammer, ja. Also glücklich sind die, die zerbrochenen, die zerschlagenen Herzen sind. Oh, ich habe mal in einer Gemeinde gepredigt, dass Gott unsere Herzen zerbrechen soll. Da musste ich hinterher zum Vorstand. Haben sie mir gesagt, wo steht das in der Bibel? Das ist doch nicht unser Gott, der zerbricht doch nicht, der baut doch nur auf. Ja, Gott sei Dank konnte ich ein paar Bibelstellen sagen, wo schon steht, dass Gott uns auch zerbricht. Natürlich möchte er es mit unserer Erlaubnis tun. Aber wenn du sagst, Gott, zerbrich mich, damit ich dir mehr dienen kann, dann werde er dich führen und führen. Ich habe vor 30 Jahren einen Propheten kennengelernt aus Mallorca. Der war ein hammermäßiger Geschäftsmann, hat viele Millionen verdient, hatte eine glückliche Familie. Und dann hat Gott ihn in den Dienst des Propheten reingeführt. Das Erste, was passiert ist, dass er seine Firma in Konkurs gefahren hat. Eine Firma, die über Jahrzehnte gut gelaufen ist, war plötzlich pleite. Das Zweite, was passiert ist, dass deine Frau weggelaufen ist. Aber sein Dienst hat sich aufgebaut. Und dann sagt er, Gerhard, es gab den Tag, da habe ich zu Gott gesagt, lass es sein. Ich habe keine Kraft mehr, dir weiter zu dienen. Ich weiß, wenn du mich weiter in Vollmacht gebrauchen willst, muss ich dir noch mehr geben. Das war ehrlich. Das erinnert an Hiob. Alles weg. Aber es zeigt auch einen großzügigen Gott, der dann auch wieder alles gibt. Um was geht's denn in unserem Leben? Meine Anerkennung, meine Ehre um sorgenfrei, weil kontovoll. Um was geht's denn? Oder geht's darum, dass wir in unserem Herzen, wie Matthäus, mitschreiben und sagen, guck mal, Jesus hat meine Sehnsucht gestillt und deine kann er auch stillen. Halleluja, Halleluja. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Ich habe mich selbst gefragt, wie gut kenne ich die Bergpredigt? Wie gut lebe ich in der Bergpredigt? Ist sie Bestandteil meines christlichen Lebens? Lebe ich so wirklich, dass ich jeden Tag sage, Gott, ich kann nichts ohne dich tun. Ich brauche dich. Was Jesus hier macht, ist, er sagt ein glasklares Nein zu den Gedanken der Pharisäer. Weil die waren drauf ausgelegt, lern das Gesetz auswendig. Und am besten auch noch die mündlichen Überlieferungen auswendig. Und wenn du dann reich in deinen Gedanken bist, dann ist es gut. Und Jesus sagt, das ist gar nichts Reichtum, den du da hast. Werd arm, werd abhängig von mir und von meinem Heiligen Geist. Er sagt auch Nein zu den Idealen, die wir heute haben. Was hat die Welt für Ideale? Schönheit, Reichtum, Macht, fleißig sein, Intelligenz, Einfluss. Entdecken wir das in unseren Gemeinden nicht auch?
Meine Gemeinde wächst aber schneller als deine.
Bei uns ist der Lobpreis viel gesalbter. Soll ich weiter aufzählen? Können wir doch auch alle. Ist doch alles nur menschlich. Er sagt Nein dazu. Er sagt, werdet arm und lasst euch führen durch den Heiligen Geist. So, eine Seligpreisung noch, dann mache ich Schluss. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie sollen getröstet werden. Von welchem Trauer spricht hier Jesus? Von der Trauer über mich selbst. Wenn ich ehrlich bin zu mir selbst, weine ich über das, wie ich bin. Ich weine über meine immer noch in mir wohnende Sündhaftigkeit. Und ich kann nur sagen, Jesus, ich bin so traurig drüber, über den Kerl, der da immer noch drinnen steckt. Jesus sagt, wenn du das so bist, der baut auf die erste Seligpreisung auf, dann sollst du getröstet werden. Psalm 40, Vers 3 sagt uns, er zog mich aus der grausamen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Wie Birgit's Hund. Ja, wie Birgit's Hund. Da zieht er uns raus aus unserer Selbstverlorenheit, aus unserer Selbstgerechtigkeit, aber auch unserem Schmutz, wo wir immer wieder reinfallen, zieht uns raus. Und er sagt, wenn du dich selbst erkennst, bin ich da. Ich tröste dich. Der Kapuzinermönch Raniero Kandamalisa sagte einmal, oder er betete vielmehr einmal, himmlischer Vater, durch die Verdienste deines Sohnes, der sich am Kreuz für uns zur Sünde machte, lösche aus den Herzen der Menschen, der Familien und der Völker die Rachsucht und gib, dass wir uns in deine Barmherzigkeit verlieben. So, jetzt könnt ihr entscheiden, ob ich das nächste Mal über die Bergpredigt weiter predigen soll. Die Einleitung brauche ich ja nicht mehr wiederholen, dann schaffen wir mehr. Ich wünsche, dass wir diese Barmherzigkeit Jesus, der unsere Sehnsucht stillt, in uns tragen, in uns behalten und von Jesus aufbauen lassen. Nehmt einander an. Amen.